Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
25 Jahre ist es her, dass in Solingen in NRW 5 türkische Frauen und Mädchen bei einem Feuer gestorben sind. Ein Brandanschlag von Neonazis auf deren Haus.
Wir müssen einfach alle Jugendlichen in Solingen an dieses schlimme Ereignis erinnern, damit wir zusammen ein Zeichen setzen sollen, dass das nicht mehr passieren darf.
Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin war in Solingen bei der Gedenkfeier. Der traurige Jahrestag ist eines unserer Themen in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem sprechen wir über den Fußball-Viertligisten Victoria 1889 Berlin, bei dem sich ein chinesischer Investor reinkaufen will. Die Rede ist von 90 Millionen Euro. Also wie das geht, Geld auf den Tisch packen und dann zack gehört einem ein Teil oder direkt ein ganzer Fußballverein. Das klären wir hier. Außerdem ist ja geiles Wetter. Es ist warm, es ist sonnig.
Es ist geiles Wetter, es ist warm, es ist sonnig.
Ja, sag ich doch. Es ist aber auch so, dass wir viel schwitzen. Nach dem Radfahren zum Beispiel zur Arbeit oder in unklimatisierten Räumen in der Uni. Es ist nicht schlimm, ne? Es ist nur Schweiß, hat sich unser Reporter heute gedacht und will ran an das schlechte Image des Schweißes. Der Podcast des Updates am 29. Mai 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist es 25 Jahre her, dass in Solingen in NRW 5 türkische Frauen und Mädchen bei einem Feuer gestorben sind. Rechtsradikale hatten damals das Haus angezündet und das jüngste Mädchen war erst 4 Jahre alt. Den Opfern wird heute in Solingen und in Düsseldorf gedacht. Neben deutschen Politikern wie Außenminister Heiko Maas von der SPD und Claudia Roth von den Grünen war auch der türkische Außenminister Çavuşoğlu auf der Gedenkfeier oder auf den Gedenkfeiern sogar. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Vivien Leue in Solingen. Also 25 Jahre ist dieser Brandanschlag jetzt her. Außer den 5 Mordopfern wurden weitere 8 Mitglieder der Familie zum Teil schwer verletzt. Wie geht's denen heute?
Ein Großteil der Familie Gensch lebt außerhalb der Öffentlichkeit. Da weiß man nicht viel. Und ich glaube, die Familie wollte auch tatsächlich so schnell es geht, wenn das möglich ist, wieder zur Normalität zurückfinden. Wer tatsächlich immer wieder mahnend in Erscheinung tritt, ist die Mutter, Oma und Tante der Getöteten, Mevlüde Gensch. Sie hat auch heute gesprochen und sie ist eine schon sehr beeindruckende Person, weil sie von Beginn an direkt nach dem Anschlag quasi dazu aufgerufen hat, dass man doch friedlich miteinander leben sollte. Also es hat nie Worte des Hasses oder der Rache gegeben. Und ich glaube, sie hat ihre Familie da auch so ein bisschen rausgehalten und ist quasi als einzige das Gesicht dieser Familie geworden. Man weiß, dass ein 15-Jähriger, der damals starke Verbrennungen erlitten hat, jahrelang bis zu 30 Operationen hat über sich ergehen lassen müssen, bis er jetzt irgendwie weiterleben konnte. Aber von allen anderen Familienmitgliedern weiß man nicht viel.
Wie hat der Brandanschlag die Stadt Solingen verändert?
Sehr stark, würde ich sagen. Also Solingen ist zu so einer Art Symbol für Ausländerhass geworden. Und das wollte dieses Stigma, wollte die Stadt dann natürlich auch wieder loswerden. Hier leben ganz viele Dutzende Nationalitäten nebeneinander. Nicht nur Türken, auch Griechen, Italiener, Serben, Kroaten. Mittlerweile wahrscheinlich viele von ihnen Deutsch. Und es hat viele Projekte gegeben, viele Aktionen, um ein tatsächlich, wie Mevlüde Gensch es immer gefordert hat, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und ich würde sagen, das ist in dieser Stadt auch ganz gut gelungen. Also größtenteils kann sie auf keinen Fall mehr für Ausländerhass dastehen, eher für ein positives Beispiel.
Heute die Gedenkfeiern. Was haben die deutschen Politiker heute bei diesen Feierlichkeiten gesagt?
Ja, sie haben noch einmal gemahnt, dass eine Situation wie damals nicht mehr aufkommen darf, dass also sich die Stimmung nicht mehr so sehr aufheizen darf, wie es damals passiert ist, dass uns das eine Mahnung sein muss und wir auch im Grunde die Menschlichkeit nicht verlieren dürfen. Das haben sowohl Merkel als auch NRW-Ministerpräsident Laschet gesagt und letztlich auch der türkische Außenminister Çavuşoğlu.
Im Vorfeld gab es ja Befürchtungen, dass der türkische Außenminister die Gedenkfeiern zu Wahlkampfzwecken für die türkische Präsidentenwahl missbrauchen könnte. Waren diese Befürchtungen berechtigt?
Jetzt im Nachgang kann man sagen, nein, waren sie nicht. Also auch im Vorfeld wurde immer wieder gesagt, die Familie Gensch hat sich das ausdrücklich gewünscht, dass ein Vertreter der türkischen Regierung kommt. Und es hat auch immer geheißen von Seiten der türkischen Regierung, dass natürlich kein Wahlkampf betrieben wird. Und die Worte, die Herr Çavuşoğlu heute in der Staatskanzlei gewählt hat, waren auch tatsächlich sehr bedächtig und auf das Gedenken gerichtet. Er hat einmal gesagt, wir müssen alle dafür einstehen, dass es ein friedliches Miteinander gibt. Also da hat er auch nicht nur so auf die Deutschen gezeigt, sondern gesagt, das müssen alle miteinander tun. Und hier in Solingen hat er gar nicht mehr reden können. Vor einer etwas größeren Menge wäre das dann gewesen, weil die Veranstaltung wegen eines ganz starken Gewitters dann abgebrochen werden musste.
Vor 25 Jahren haben 4 Neonazis in Solingen das Haus einer türkischstämmigen Familie angezündet. 5 Menschen sind dabei gestorben. Von der Gedenkfeier in Solingen war das Deutschlandfunk Nova-Reporterin Vivien Leue.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So richtig schön war das nicht in Hamburg im Sommer 2017 in bestimmten Wohngebieten, als dann plötzlich am Rande des G20-Gipfels die Krawalle losgegangen sind. Auch die Polizei wurde damals von der Heftigkeit der Randale überrascht. Brennpunkte damals das Schanzenviertel und die Elbchaussee. Autos haben gebrannt, Scheiben wurden eingeschlagen, über 200 Vermummte haben schwere Verwüstungen hinterlassen, haben auch Polizisten angegriffen und verletzt. Und heute Razzien im Zusammenhang mit diesen Ausschreitungen. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die Razzien waren ganz schön weit verstreut.
Ja, in gleich 4 europäischen Ländern wurden Wohnungen und linke Szenetreffs durchsucht. Damit wollte die Polizei vor allem eins zeigen, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer.
Der Arm der Justiz, der Arm des Rechtssystems reicht eben bis nach Italien, nach Frankreich, in die Schweiz oder nach Spanien und in andere europäische Länder. Das ist die Botschaft, die hier von der, wie ich finde, gut funktionierenden europäischen Zusammenarbeit ausgeht.
In Italien gab es nach Informationen des NDR zum Beispiel Durchsuchungen in Rom und Genua, dabei auch in der Wohnung eines Mannes, den die Polizei schon kennt. Er wurde schon verurteilt wegen eines Angriffs auf Polizisten bei den Krawallen im Schanzenviertel. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass der Mann auch auf der Elbchaussee randaliert hat.
Was hat die Ermittler auf die Spur gebracht, bis ins Ausland?
Also es gibt ja eine Sonderkommission bei der Hamburger Polizei, das ist die SOKO Schwarzer Block und die hat vor den Razzien Videomaterial ausgewertet. Das Material hat die Verdächtigen mit den Krawallen an der Elbchaussee in Verbindung gebracht und der Leiter der SOKO Schwarzer Block findet, dass sich die Razzien gelohnt haben.
Es konnten zahlreiche Datenträger, Schriftstücke, Tatbekleidung sowie weitere verfahrensrelevante Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.
In Spanien, in Madrid, wurden auch 2 besetzte Häuser durchsucht. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums wurden 3 Spanier identifiziert, die in Hamburg große Sachschäden verursacht haben sollen und wohl auch Polizisten angegriffen haben.
Also da 3 Verdächtige, da einer, dann etwas Beweismaterial, immerhin. Aber nach dem ganz großen Fahndungsdurchbruch klingt das jetzt auch nicht.
Ja, das stimmt. Auch die Polizei spricht nur von einem ersten Schritt. Hamburgs Polizeipräsident gibt das offen zu. Aber ihm geht es jetzt vor allem um Symbolik. Einmal, wie gesagt, den Tätern klar machen. So einfach kommt man mit sowas nicht davon. Einzelne Täter können gefasst werden. Es bleibt nicht alles im Dunkeln. Und es ist auch ein Zeichen an die Hamburger Bevölkerung.
Sind unheimlich schwere Straftaten, auch traumatisierende Straftaten geschehen. Und wir müssen jetzt alles tun, um dieses Rechtsempfinden, was dadurch gestört wurde, wiederherzustellen. Das ist jetzt der Sonderkommission gelungen.
Die Polizei hat also auch die Aufgabe, den Hamburgern zu zeigen, eure Autos haben gebrannt, es gab Sachschäden in Millionenhöhe. Das alles bleibt nicht ohne Folgen. Wir versuchen, die Täter, die eure Stadt verwüstet haben, zu kriegen, auch wenn die irgendwo im Ausland sind.
Fast 11 Monate nach den G20-Krawallen in Hamburg greift die Polizei zu. In Italien, in Frankreich, in der Schweiz und in Spanien. Informationen dazu waren das von Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vergesst die Chiasamen, den veganen Lifestyle und hört auf, nur Früchte zu futtern, die selbstlos vom Baum gefallen sind, ihr Frutarier. Aus Australien kommt jetzt der neue heiße Food-Scheiß. Werdet doch einfach Kängutarier, Kängetarians. Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Ist es das, was ich denke? Also man isst Känguru, ne?
Ja, ja, das heißt wirklich so viel wie ausschließlich Känguru-Fleisch verzehren. Mm. Aufgekommen ist das jetzt in einer Dating-Show Down Under. Diese Show heißt Love Island und ein Kandidat, Justin Lecco, hat dort einer möglichen Partnerin gestanden.
I used to be Kängetarian, so I know what you mean.
I used to only eat kangaroo and fish.
Oh,
because kangaroos aren't farmed.
Yeah, so. Oh, that's nice.
Ja, da hat die Frau dann ziemlich verwirrt geguckt.
I only eat kangaroos and fish. Viele im Netz sind sehr irritiert davon und sie twittern.
Ja, die meisten finden Kängutarier, das gibt es doch gar nicht als Bewegung, das ist totaler Quatsch. Stimmt nicht ganz, die englische Übersetzung Kängutarian ist schon im vergangenen Jahr zum Wort des Monats Juni gekürt worden und zwar vom australischen Oxford Dictionary. Da gibt es eine Definition, Kängutarian sei eine Person, die Kängurufleisch isst, aber anderes Fleisch meidet, oft aus ethischen Gründen. Und der Sydney Morning Herald, also eine Zeitung, der sah den Trend schon 2010.
Aber Kängurufleisch essen an sich, das geht doch. Also komplett absurd ist das nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Man wundert sich, warum diese Frau so komisch aus der Wäsche geguckt hat. 45 Millionen Kängurus hüpfen da ja rum in Australien. Die sind nicht besonders geschützt. Heißt, das Fleisch gibt's auch im Supermarkt. Das soll sogar sehr bekömmlich sein und reich an Eisen und Protein. Und übrigens frei von Wachstumshormonen, weil es ja nicht aus Zuchttierhaltung stammt.
Ich habe auch mal Kängurufleisch gesehen in einem Großmarkt hier in Deutschland. Direkt neben Schlangenfleisch. Und so gab's tatsächlich ja auch. Also als Kängutarian leben, ganz gesund offenbar, aber kein Food-Trend, also nicht wirklich einer, auch wenn gerade viele drüber schreiben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hä? Was steht da drauf? Auf dieser Krankschreibung, da denkt man, es ist wirklich nur eine Erkältung und dann steht irgendwas drauf mit, ja, keine Ahnung, irgendwas, was der Arzt halt geschrieben hat und dann noch Asthma. Wir werden manchmal tatsächlich kränker gemacht, als wir es sind. Vor einiger Zeit hat das der Chef der Techniker-Krankenkasse schon mal angemahnt in Deutschland. Krankenkassen und Ärzte tricksen da gerne mal ein wenig bei der Diagnose. Denn die Krankenkasse bekommt ihr Geld, ja, muss man sich so vorstellen, wie ein Fonds. Und je kränker der Patient ist, desto mehr kann sich die jeweilige Krankenkasse bei bestimmten Diagnosen aus diesem Fonds rausziehen. Und drei Journalistinnen der Krautreporter sind an diesem Thema dran geblieben. Franziska Dräger ist eine von ihnen. Mit ihr haben wir vor der Sendung gesprochen. Franziska, also wenn jetzt die Krankenkassen aus diesem Topf, diesem Fonds, mehr Geld nehmen können, wenn die Diagnose schlimmer ist als so eine popelige Erkältung, dann haben die Kassen ja was davon. Aber was haben die Ärzte davon?
Die Kassen kriegen tatsächlich um die 1000 Euro zum Beispiel für einen Patienten, der die entsprechende Diagnose hat, mehr im Jahr. Beim Arzt ist es so, dass der über bestimmte Verträge tatsächlich dann von den Kassen auch wieder belohnt wird, wenn er eben bestimmte Diagnosen gibt. Vorausgesetzt, er unterschreibt solche Verträge. Aber auch für Ärzte kann es einfach wichtig sein, wenn sie teure Behandlungen machen müssen, dann auch die entsprechenden Diagnosen drüber zu schreiben, um auch regulär tatsächlich mehr Geld von den Kassen dafür zu bekommen oder auch dann Querfinanzierung durchzuführen.
Aber wenn ich doch gar nicht so krank bin, kränker gemacht werde von meinem Arzt und der Krankenkasse, dann muss man mich ja auch für diese schlimmere Krankheit behandeln, eventuell andere Medikamente nehmen, sonst fällt es ja sofort auf, oder nicht?
Das kann mal so sein, muss nicht unbedingt so sein. Also genau am lukrativsten sind natürlich Patienten, die auf dem Papier sehr krank sind, aber in der Realität nicht ganz so krank und vor allem nicht unbedingt genau alle Therapien brauchen. Also man rechnet jetzt eben inzwischen nach den Krankheitsschlüsseln ab, also der Arzt bekommt einfach pauschal dann so und so viel Geld für den Patienten, unabhängig davon, ob er jetzt dann noch genau diese Behandlungen noch durchführt oder auch nicht. Also man rechnet dann schon alleine damit, dass er mehr Zeit für diesen Patienten braucht.
Und welche Diagnosen werden besonders häufig gestellt? Gibt es da belastbare Zahlen?
Also es gibt eine Liste mit 80 Krankheiten, die überhaupt relevant sind für diesen Fonds, also wo man überhaupt mehr Geld bekommen kann als Kasse. Und da sind jetzt einige Krankheiten natürlich dabei, die hat man oder hat man nicht, wie HIV zum Beispiel. Da gibt es jetzt keinen Spielraum.
Ja.
Aber dann gibt es eben Krankheiten, da gibt es so einen Graubereich, wie zum Beispiel bei Depressionen. Also ist das jetzt nur eine Verstimmung oder ist das jetzt schon eine Depression? Und genau solche Krankheiten sind auch tatsächlich sehr rapide angestiegen. Also bei Depressionen hat die TK zum Beispiel einen Anstieg um das Vierfache verzeichnet an Diagnosen, die da eingelaufen sind. Aber auch deutschlandweit kann man einen Anstieg von 60% schon sehen. Und das wird auch andere Gründe haben, auch vielleicht, weil das Stigma inzwischen kleiner ist. Aber es liegt doch auch nahe, dass es auch an diesem vorliegt.
Ihr habt für diese Recherche unter anderem auch mit Ärzten und Krankenkassen gesprochen. Was sagen die dazu? Geben die das einfach so zu?
Also der Chef der TK hat sich da eben ja weit aus dem Fenster gelehnt und einfach gesagt, ja, wir machen das auch, wir manipulieren da auch. Was ja schon ein ganz starkes Ding ist. Andere Kassen haben dann natürlich dagegen gehalten und haben gemeint, Naja, zum einen haben sie gemeint, ja, wir machen das nicht. Andere haben dann wiederum gemeint, naja, das System ist manipulationsanfällig, ohne zu sagen, dass sie da manipulieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat uns einfach quasi nicht geantwortet. Also die haben wir mehrfach angefragt, aber eigentlich keine Antwort bekommen. Und dann war es so, wenn wir mit einzelnen Ärzten geredet haben, die haben da eben zum Teil sehr offen drüber geredet. Also ein Arzt, Herr Dr. Micke aus Pfaffenhofen, hat zum Beispiel gesagt, dass da ständig Leute von der AOK gerade am Anfang von dem Fonds bei ihm waren und am Anfang hätte er sie noch rausgeschmissen. Und irgendwann hat er dann aber gemerkt, okay, er kann das auch ein Stück weit für sich nutzen. Er kann natürlich auch manchen Patienten dadurch eben bessere Behandlungen angedeihen lassen, wenn er da ein Stück weit mitspielt.
Das würde ja bedeuten, dass wir Patienten eigentlich davon nicht geschädigt werden, außer dass die Krankenkassenbeiträge hoch bleiben.
Genau, also zum einen, klar, zahlen wir einfach höhere Beiträge dadurch. Jens Baas hat es eben auf 0,3 Prozentpunkte geschätzt. Zum anderen kann es im Einzelfall wirklich gut sein für den Patient, der halt vielleicht wirklich nur eine Verstimmung hat, aber jemand zum Reden braucht. Aber ganz oft ist es eben auch schlecht. Also es gab da eben auch diesen einen Patienten, der ist mit Kopfschmerzen zum Arzt gegangen, hat dann später, als er sich für eine Berufsunfähigkeitsversicherung anmelden wollte, gemerkt, er hat damals eine Depression diagnostiziert bekommen und konnte dann diese Versicherung nicht abschließen. Jetzt klagt er gerade dagegen, hat aber kaum Chancen, weil man ja kaum nachweisen kann, dass man vor einigen Jahren wirklich nur Kopfschmerzen hatte. Da kann man ja nichts mehr diagnostizieren.
Journalistin Franziska Dräger hat für krautreporter.de recherchiert, was Krankenkassen tun, um an höhere Gelder aus einem ausgleichenden Fonds zu kommen. Wir werden da also auf den Krankenschein zum Teil kränker gemacht, als wir sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jubiläum heute, 70 Jahre UN-Blauhelme, die Soldaten, die in vielen Regionen weltweit den Frieden sichern sollen. Mehr als 100.000 internationale Einsatzkräfte haben diese blauen Helme mit UN-Schriftzug auf, aber von denen sind nur 1% aus Deutschland. Christian Thiels ist Verteidigungsexperte bei der Tagesschau. Christian, warum sind so wenige deutsche Einsatzkräfte dabei? Liegt es an der Ausstattung oder eher am Gewissen?
Also erstmal sagt natürlich Deutschland, wieso? Wir sind doch der zweitgrößte Truppensteller bei den Friedensmissionen der UNO, der zweitgrößte wohlgemerkt in Europa. Wenn man sich die Zahlen dann anguckt, ist das tatsächlich so, das ist relativ überschaubar. Und das hat mehrere Gründe. Das hat einerseits genau das, was du eben schon gesagt hast. Ein Grund ist die Ausstattung. Die Bundeswehr hat schlicht nicht die Kapazitäten, wahnsinnig viel mehr zu reißen, was UNO-Friedenseinsätze betrifft. Die müssten ja dann auch zum Beispiel mehr Flugzeuge haben, mehr Fahrzeuge etc. Und da wissen wir alle, da ist es im Moment um die Bundeswehr nicht sonderlich gut bestellt. Und dann sind natürlich solche UNO-Friedenseinsätze auch oft in Regionen der Welt, wo der normale Durchschnittsdeutsche vielleicht fragt, ja, was machen wir denn da jetzt auch noch? Das ist also politisch möglicherweise auch schwierig zu transportieren. Viele dieser Einsätze finden ja zum Beispiel in Afrika statt. Warum soll sich Deutschland da engagieren, fragt da der Wähler. Und diese Frage will man wahrscheinlich in der Politik eher umgehen.
Also du meinst, deutsche Wähler sagen, was sollen unsere Soldaten in Afrika und deswegen werden sie nicht hingeschickt?
Naja, es ist zumindest gibt es eine gewisse Zurückhaltung, weil man der Öffentlichkeit ja klar machen müsste, welche Interessen hat Deutschland denn eigentlich, sagen wir jetzt mal, in Somalia oder im Südsudan oder wo auch immer in solchen Ländern, um zu rechtfertigen, dass wir dort mit einer signifikanten Anzahl an Soldaten jetzt präsent sind. Und da Deutschland sich ohnehin sehr, sehr schwer tut, eigene nationale Interessen zu definieren und diese vielleicht auch in der Welt mit diplomatischen, aber eben auch mit militärischen Mitteln umzusetzen, ist es da schon so, dass man eine große Zurückhaltung bei der Politik beobachten kann.
Aber ist Frieden sichern nicht ein berechtigtes Interesse, was auch viele Wähler unterschreiben würden, auch wenn es weit weg ist?
Absolut. Und ich glaube, viele, viele Wähler würden auch unter das Dach der Vereinten Nationen deutlich mehr schätzen als beispielsweise das Dach der NATO. Da wird ja von manchen auch unterstellt, die NATO stark dominiert eben durch die USA, dort vor allen Dingen auch amerikanische Interessen möglicherweise mit verteidigt oder dort mit durchsetzt. Deswegen sind die Vereinten Nationen möglicherweise die viel bessere Adresse. Ich glaube, diese Verzagtheit vor dem Wähler ist sicherlich kein gutes Rezept, wenn man die Vereinten Nationen unterstützen will. Und das sagt Deutschland ja dauernd. Wir wollen uns stärker engagieren, auch für die Vereinten Nationen.
Dann sag doch mal, wo sind denn die deutschen Truppen derzeit im Einsatz?
Ja, die Deutschen beteiligen sich an insgesamt 6 UNO-Friedensmissionen weltweit mit je nach Lesart um die 1000 Soldaten. Das klingt jetzt erstmal nach viel, ist aber andere Nationen setzen viel, viel mehr ein. Also die größte und der bekannteste Einsatz ist MINUSMA, das ist die UN-Mission in Mali. Da sind es etwas über 1000 Soldaten, die im Moment da unter der UN-Flagge im Einsatz sind, aus der Bundeswehr. Dann gibt es aber noch viele kleinere Operationen, die nicht so im Fokus stehen. Da wäre UNIFIL, das ist die Operation im Libanon. Libanon. Und dann gibt es eine in Darfur und eine in Libyen, dann eine in der Sahara und auch im Südsudan. Das sind aber die letzteren, alle welche, da sind immer nur so 3, 4 Soldaten oder sowas dabei. Da zeigt man also Flagge, aber richtig viel reißen tut man da natürlich nicht.
Die größte Mission, du hast gerade gesagt, in Mali, die ist wohl, so wie ich das verstanden habe, auch eigentlich die gefährlichste Blauhelm-Mission. Könnte das auch ein Grund dafür sein, für die geringe deutsche Beteiligung?
Ja, dass diese Missionen natürlich immer relativ gefährlich sind, das liegt auf der Hand. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, in vielen dieser Regionen der Welt hat Deutschland, wo jetzt UNO-Missionen stattfinden, auch wenig Erfahrung. Also beispielsweise in Afrika sind die Franzosen schon durch ihre koloniale Vergangenheit deutlich besser involviert und kennen sich da besser aus, als wir das beispielsweise tun. Deswegen springt da Deutschland vielleicht nicht ganz so nach vorne. Und der Einsatz in Mali beispielsweise hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass man gesagt hat, wir unterstützen unsere Partner in Paris und gar nicht so sehr, wir unterstützen jetzt die Vereinten Nationen irgendwo in New York. Und da diese Missionen zum Teil sehr gefährlich sind, ist da auch die Zurückhaltung etwas größer.
Hm. Kann das alles auch was damit zu tun haben mit dem, ich sag mal, Blick auf den ständigen Sitz im UN-Weltsicherheitsrat? Deutschland, wir beide haben uns darüber schon mal unterhalten, hätte wahrscheinlich ganz gerne diesen Sitz. Dann muss man sich aber auch noch stärker engagieren, oder nicht?
Genauso ist das und deswegen hat im Herbst bereits die Verteidigungsministerin, auch das Auswärtige Amt, haben angekündigt, wir machen jetzt da mehr, wir bringen uns stärker ein. Aber wenn man sich genau durchliest, was da so gemacht werden soll, dann sind es so Unterstützungen bei der Planung von Auslandseinsätzen und hier mal ein paar Dutzend zusätzliche Stabsoffiziere und ein bisschen Lufttransport, aber gar nicht so wirklich viel unterm Strich. Damit man sich das klar macht, ein Land beispielsweise wie Indien oder auch eins wie Pakistan, die schicken um die 6000 Soldaten in UNO Blauhelm-Mission. Da sind unsere rund 1000 für ein Land wie Deutschland, auch mit der Wirtschaftskraft, natürlich doch relativ mickrig.
Christian Thiels, Verteidigungsexperte der Tagesschau, zu den deutschen Blauhelm-Missionen und darüber, warum Deutschland da eher zurückhaltend agiert. Heute ist 70-jähriges Jubiläum der Blauhelme.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Puh, ja, ganz schön heiß draußen, ne? Und in einigen Regionen in Deutschland auch ganz schön schwül dieser Tage. Und es bleibt auch ein paar Tage noch so, hier und da. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Und da kommt es natürlich schon mal vor bei diesem Wetter, das ja eigentlich sehr schön ist, dass das Deo versagt. Was vielleicht nicht so schön ist im Bus, in der U-Bahn, etwas unangenehm. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, irgendwie ist Schweiß doch eigentlich auch ganz geil, oder? Tropfen auf der Stirn, nasse Brust und Rücken, T-Shirt durchnässt. Unser Reporter Martin Krinner möchte heute das schlechte Image des Schweißes brechen. Also lass laufen.
Gestern war ein sehr heißer Tag.
Aha, genau.
Heute wird es auch wieder heiß.
Ja, aber das ist gut. Es ist Sommer und ich mag heißes Wetter dann.
Ist Schwitzen für euch irgendwie ein Problem?
Bei den Temperaturen ist das halt irgendwie normal, ne? Also.
Wie sieht es denn gerade aus unter deiner Achsel?
Eigentlich ganz gut soweit. Also noch ist ja früh, aber im Laufe des Tages wird sich das bestimmt noch ändern.
Ja, und da muss man jetzt einfach mal sagen, Gott sei Dank. Denn Schweiß ist super. Bombe, großartig, ein geiler Saft.
Es ist heiß, Schweiß ist nice.
Und dass das so ist, das haben verschiedene Studien bereits gezeigt. Denn mal abgesehen davon, dass der Schweiß uns dabei hilft, auch bei Hitze unsere Körpertemperatur zu regulieren, ist das Schwitzen sowas wie, naja, ein Gespräch ohne Worte. Das behauptet zumindest die Science-Slammerin Janina Otto. Sie ist Zellbiologin, hat an der Uni Marburg studiert und sich dort ganz intensiv mit menschlichem Schweiß auseinandergesetzt. Und sie sagt,
wir können auf zwei verschiedene Arten schwitzen und wir können das auch mit zwei verschiedenen Schweißdrüsen.
Wir haben in unserer Haut nämlich einmal die Eckkrinen und einmal die apokrinen Schweißdrüsen.
Die Eckkrinen Schweißdrüsen, die produzieren ein Sekret, das besteht hauptsächlich aus Wasser und Salz. Und wir kennen das klassischerweise als Kopfschweiß und Rückenschweiß. Oder wenn der Rückenschweiß dann woanders gelandet ist, kennen wir das auch als Arschwasser.
Und dieser eckgrüne Schweiß, der ist in erster Linie zum Kühlen da. Der riecht erstmal nach gar nichts. Der kann höchstens doof aussehen, aber mein Gott, das wischt man dann weg und gut ist. Das, was viele Menschen dagegen fürchten, ist der apokrine Schweiß. Und die Drüsen dafür haben Menschen unter anderem um die Brustwarze, in der Genital- und Analregion und unter den Armen.
Das ist eher so ein Stressschweiß, ja? Also der kommt, wenn wir schwitzen. Wir kennen das klassischerweise als Achselschweiß. Und der Sinn und Zweck dieses Schweißes ist nonverbale Kommunikation.
Und die kann, wie immer, wenn sich Leute miteinander austauschen, gut oder schlecht aussehen. Denn dass Schweiß manchmal so stinkt, dass wir am liebsten weglaufen wollen, das wissen wir ja. Ein Forscherteam aus den Niederlanden, Großbritannien, der Türkei und Portugal hat aber herausgefunden, dass der Schweiß anderer Leute auch glücklich machen kann. Er wirkt nämlich so ähnlich wie bestimmte Gesichtsausdrücke. Wenn ich jetzt einen glücklichen Menschen anschaue, der sich freut und lacht, na, dann kriege ich selber auch gute Laune und ich lache mit. Und wenn ich den Schweiß eines Menschen sehe und ihn rieche, der sich beim Joggen so richtig verausgabt hat und so richtig glücklich ist, dann hat das den gleichen Effekt.
Man merkt halt, dass man was tut, ne? Also so, wenn man beim Sport dabei ist und aus allen Poren trieft es und es läuft einem in die Augen. Also ich weiß nicht, aber so das Gefühl, okay, ich tue gerade richtig was, das fühlt sich irgendwie geil an.
Und genau dieses Gefühl, das überträgt sich dann. Im Schweiß sind nämlich bestimmte chemische Botenstoffe, die positive Gefühlszustände an andere Leute kommunizieren. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass es zu einer Verhaltenssynchronisation kommt zwischen dem, der schwitzt, und dem, der riecht.
So, man sieht auch geiler aus, ne? Also wenn man jetzt so richtig am Schwitzen ist, sagen wir mal im Fitnessstudio und stehst du vorm Spiegel und du glänzt richtig, das ist schon ein geiles Gefühl.
Und wenn wir jetzt im Sommer draußen unterwegs sind und der Schweiß nicht von Panik, Stress oder Hektik kommt, sondern ganz einfach bei 30 Grad entsteht, wenn wir im Park abhängen, dann würde ich sagen, da haben wir dann genug schöne Dinge zu erzählen. Und das kann ich dann umständlich in Worte packen. Oder aber ich genieße einfach das Schwitzen und denke mir, hey, lass laufen.
Gibt es Situationen, wo du jetzt mal außerhalb von Sport auch gerne schwitzt?
Oh, definitiv. Tanzen schwitze ich gerne mal die eine oder andere Schweißperle.
Aber ich muss auch sagen, schöne zwischenmenschliche Aktionen mit schönen Frauen oder schönen Männern, ich bin da nicht so, das kann immer sehr schön sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist für viele Männer ein riesengroßer Traum, einmal irgendwann einen Fußballverein zu besitzen. In Großbritannien, in Spanien, in Italien oder in Frankreich, da besitzen schon seit Jahren private Investoren tatsächlich Fußballvereine. Und jetzt soll bei einem Berliner Fußballverein, Achtung, der vierten Liga, ein chinesischer Investor mit 90 Millionen Euro einsteigen. Diese Summe ist nicht bestätigt, aber es heißt 90 Millionen Euro. Wie genau geht das? Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Also einfach eben mal Geld auf den Tisch packen und zack, gehört einem ein Teil oder direkt ein ganzer Fußballverein?
So in etwa kann man sich das vorstellen. In diesem Fall ist es so, dass die Profiabteilung dieses Vereins ausgegliedert wird und er sozusagen die Anteile an der Profiabteilung kauft. Der Stammverein Victoria Berlin ist davon nicht betroffen. Es geht sozusagen darum, den Profifußball zu entwickeln und das ist bei diesem Verein besonders wichtig, denn das weiß man so nicht. Victoria Berlin ist Rekordhalter in Deutschland. Sagen sie auch selber, sie sind der Verein mit den meisten Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen. Also sie haben in allerlei Klassen, haben sie Mannschaften spielen. Das sind Nachwuchsmannschaften, natürlich der Frauenfußball, Mädchenfußball bis hin zum Blinden- und Seniorenfußball. Und sie haben 70 Mannschaften, die in irgendwelchen Ligen aktiv sind. Und das hat kein anderer Verein zu bieten, sagt zumindest Victoria Berlin selber. Und deswegen, die sind alle davon nicht betroffen. Es geht nur um die erste Herrenmannschaft, die dann irgendwann mal Profimannschaft sein soll.
Aber man kann ja durchaus auch immer abschöpfen von den anderen Bereichen des Vereins, aus der Jugendförderung oder sowas. Und da kommen gute neue Spieler hoch und die nimmt man dann rüber zu den Profis. Es gibt ja schon auch Beispiele in Deutschland von Vereinen, die eben groß gekauft wurden. Ne?
Die gibt es. Da fallen einem sofort natürlich Beispiele ein wie Leipzig oder Hoffenheim.
Hoffenheim, klar.
Da liegen die Fälle aber ein bisschen anders. Also in Hoffenheim ist es so, Dietmar Hopp, der kommt aus der Region, der ist sozusagen ein Gönner, der in seiner Region etwas bewegen wollte. Natürlich auch Geld verdienen wollte. Mhm. Bei Leipzig ist es so, da steckt ja dieser Brausekonzern aus Österreich dahinter. Die wollen vor allen Dingen Werbung und Marketingerlöse erzielen. Jetzt dieser Verein Victoria Berlin ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit 1860 München. Da ist ja auch ein Investor eingestiegen mit Herrn Ismaik. Wie die Geschichte ausgegangen ist, ist ja relativ tragisch. Inzwischen sind sie wieder zurück in der dritten Liga. Aber das ist vielleicht am ehesten vergleichbar. Das ist ein Investor, der eigentlich mit Fußball so nichts zu tun hat. Jemand, der vor allem das Ziel hat, und das muss man einfach unterstellen bei dem Investor aus China und Victoria Berlin, der will einfach Geld verdienen.
Und Geld verdienen bedeutet, da muss man noch ein paar Ligen nach oben steigen,
absolut,
oder? Also werden wir in ein paar Jahren Victoria 1889 Berlin in der ersten, zweiten Bundesliga sehen, was glaubst du?
Das ist auf jeden Fall das Ziel des Vereins. Man geht jetzt davon aus, dass man es aufnehmen kann. So hat man es einigermaßen zurückhaltend noch formuliert mit den beiden großen Vereinen in Berlin, mit Hertha und mit Union. Ein bisschen schwierig wird es. Man spielt in Lichterfelde, ob man überhaupt ein Stadion findet, was für Profifußball geeignet ist, wo man dann spielen kann. Das muss man vielleicht auch erst noch bauen oder in einer anderes Stadion umziehen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ob es mit 90 Millionen, so sie es denn sind oder nicht, für die Bundesliga reicht, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber mit dem Geld kann man auf jeden Fall besser sein als Rang 13 in der vierten Liga, kurz vor dem Abstieg in die fünfte Liga.
Ja.
Ich denke, wenn das wirklich langfristig und gut investiert ist, dann ist da dritte oder zweite Liga auf jeden Fall erstmal drin.
Im Ausland, da kann ein Investor in einen kompletten Fußballverein einsteigen und den kaufen und besitzen. Das ist in Deutschland so nicht möglich?
Das ist so in der Art nicht möglich. Da geht es ja vor allen Dingen auch um den Profifußball, der geschützt ist. Diese Debatte haben wir schon oder führen wir schon sehr lange um die sogenannte 50+1-Regel, die besagt, der Verein, der Stammverein muss immer 50% der Anteile plus einen Anteil mehr, also die Stimmenmehrheit haben, dass man nicht von einem ausländischen Investor sich kann überstimmen lassen und den ganzen Verein irgendwie umbenennen in was weiß ich, oder den ganzen Verein umkrempeln. Deswegen gibt es diese 50+1-Regel, über die wird viel diskutiert. Bis jetzt ist es so, alle Vereine müssen das Recht an ihrem Verein haben und die Stimmenmehrheit. Und deswegen ist es in Deutschland nicht so ganz einfach, einen Verein einfach so zu kaufen.
Matthias Frieber aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Ein 90 Millionen Euro Geldsegen, wenn es denn wirklich so viel Geld ist. Aus China könnte also dem kleinen Berliner Fußballverein Viktoria 1889 Berlin die große sportliche Zukunft bringen. In den nächsten Tagen wollen die Verantwortlichen des Vereins eine Stellungnahme zur Investition aus China geben. Und das war's von uns. Das war das Update in Deutschlandfunk Nova. Pascal Fischer war mit dabei.
Tschüss.
Am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.